Wir müssen unsere Strategie komplett überdenken. Das ist keine Klimapolitik, das ist Schildbürgerstreich. Das hat auf die globale Emission null Einfluss.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 18. Folge unseres A21-Podcasts. Unsere Denkfabrik hatte diesen Monat Grund zum Feiern. Sie hat nämlich eine Auszeichnung erhalten. Ein Beitrag des R21-Klimaexpertenrates wurde mit dem diesjährigen ordnungspolitischen Preis der Familienunternehmer prämiert. Der Beitrag trägt den Titel Der Befreiungsschlag. Unser Expertenrat plädiert darin für ein radikales Umdenken in der Klimapolitik. Und ich spreche heute mit dem Leiter dieses Gremiums, dem Ökonomen Professor Joachim Weimann. Vor dem Gespräch aber noch ein kurzer Rückblick auf unsere A21-Konferenz zur Zukunft des Liberalismus vom 11. November.
Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel der politischen Mentalität. Ohne ihn wird Deutschland nicht aus der Sackgasse seiner politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schieflage herauskommen. Der Schlüssel dazu ist als Ideal der mündige Bürger.
Freiheit, die ist eben nicht vulgär, nicht orthodox, die ist systemrelevant.
Das ist so, dass Systeme, in denen es keine wirtschaftliche Freiheit gibt, eigentlich immer auch gekennzeichnet sind durch politische Unfreiheit.
Das Wort radikal kommt von Radix, von der Wurzel her. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Land von der Wurzel her neu gedacht werden muss.
Ist der Mensch frei und mündig oder ist das nicht?
Auf die Barrikaden gehen wie 1848 müssen Liberale in Deutschland heute nicht mehr. Aber sie sollten bereit sein, um die Deutungshoheit zu kämpfen, anstatt vor dem Zeitgeist zu kapitulieren.
Die Freiheit ist eine Frage der Praxis und nicht der Theorie.
Die Konferenz mit allen Vorträgen und Panels gibt es auf dem YouTube-Kanal der Denkfabrik R21. Und jetzt ist mein heutiger Gast bei mir. Herzlich willkommen, Joachim Weimann.
Ja, herzlich willkommen, Herr Hagen.
Herr Professor Weimann, Sie haben lange an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg gelehrt und einer Ihrer Forschungsschwerpunkte war die Umweltökonomik. Erklären Sie uns doch mal, was ist Umweltökonomik?
Naja, die Wirtschaftswissenschaft beschäftigt sich ja mit der Frage, wie wir mit knappen Ressourcen umgehen, für die es alternative Verwendungen gibt. Die Frage, wie wir das machen, beantworten wir so am besten effizient. Und das stellt sich auch als Frage bei Umweltgütern. Auch unsere Umwelt können wir uns vorstellen als eine Ansammlung von Gütern. Unsere Atmosphäre, um die sich ja in letzter Zeit viele Gedanken machen, ist nichts anderes als ein Gut. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Umweltgütern um? Wie allozieren wir sie? Sind die besonders? Haben die besondere Eigenschaften? Genau das haben sie. Und was impliziert das? Welche Instrumente gibt es, um diese Güter so zu verwenden und so zu allozieren, dass sie effizient verwendet werden? Das ist die Frage der Umweltökonomik.
Als der Expertenrat von R21, den Sie leiten, den ordnungspolitischen Preis der Familienunternehmer gewonnen hat, da habe ich im Internet ein paar Kommentare gelesen nach dem Motto, da sind ja lauter Volkswirte in diesem Expertenrat und keine Klimawissenschaftler. Warum müssen sich Volkswirte mit der Klimapolitik beschäftigen? Was verstehen Volkswirte von der Klimapolitik?
Naja, also Klimapolitik heißt ja nun nicht, dass man versteht, wie die Atmosphäre funktioniert und wie das Klima funktioniert. Das ist in der Tat Aufgabe der Naturwissenschaften, das zu verstehen. Sondern es geht vielmehr um die Frage, wie gehen wir mit der Herausforderung des Klimawandels um? Die Herausforderung besteht ja nun mal darin, dass wir durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe und damit durch das Gewinnen von Energie einen Schaden anrichten und versuchen müssen, unsere Wirtschaftsweise so zu verändern, dass es aufhört, dass wir die natürliche Umwelt, in dem Fall das Klimasystem, nicht weiter beschädigen. Das heißt, wir müssen unsere Art zu wirtschaften vor allen Dingen ändern. Und das ist eine zutiefst ökonomische Frage. Da haben Naturwissenschaftler überhaupt nichts verloren auf dem Gebiet. Und tun wirklich gut daran, sich dazu auch nicht großartig zu äußern. So wie wir Ökonomen uns ja auch nicht da einmischen, wenn es darum geht, das Klima zu modellieren. Sollte man da die Arbeitsteilung wahren, das ist sicher sinnvoll. Aber es ist ganz klar, die Frage, was ist eigentlich die richtige Antwort auf den Klimawandel bzw. die Klimaproblematik? Das ist eine ökonomische Frage, die muss man vor allen Dingen ökonomisch klären.
Ist es ein Problem der Klimapolitik, insbesondere der Deutschen, dass man in der Vergangenheit zu wenig auf Ökonomen gehört hat, zu wenig auch die Klimapolitik unter ökonomischen Gesichtspunkten? Sie haben ja jetzt die Stichworte genannt, knappe Ressourcen etc., Effizienz, dass man da zu wenig diese Gesichtspunkte berücksichtigt hat?
Auf jeden Fall, das war ein Riesenfehler. Hört auf die Wissenschaft, ist ja ein viel zitierter Slogan. Aber die Frage ist, welche Wissenschaft? Und da muss man diese Arbeitsteilung, die es in den Wissenschaften gibt, wirklich auch beachten. Und ein Klimawissenschaftler ist nicht mit der Kompetenz ausgestattet zu sagen, was sind die richtigen Methoden, um den Klimawandel im Zaun zu halten beziehungsweise ihn zu beenden. Und ein Ökonom verfügt nicht über die Methoden zu beurteilen, wie das Klimasystem funktioniert und wie sich Emissionen letztendlich darauf auswirken. Also diese Arbeitsteilung braucht man. Das hat man lange Zeit völlig ignoriert. Ökonomen wurden als überflüssig angesehen. Wenn man sich anschaut, wie die Kommissionen in Deutschland besetzt waren, also denken Sie an die Kohleausstiegskommission, die es ja mal gab, da war nicht ein Ökonom dabei. Das rächt sich, weil dann natürlich Dinge passieren, die nicht rational sind, die nicht vernünftig sind. Und das führt zu großen Problemen, reduziert die Wirksamkeit dessen, was wir tun, und kostet uns Wohlstand. Und das hätte man vermeiden können, wenn man konsequent sich auch mit Ökonomen auseinandergesetzt hätte.
Damit sind wir im Grunde genommen schon beim Inhalt Ihres Textes Der Befreiungsschlag. Das war ein Beitrag, den Sie und Ihre Kollegen vom R21 Klimaexpertenrat Anfang des Jahres in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht haben und der jetzt von den Familienunternehmern prämiert wurde mit dem Ordnungspolitischen Preis. In diesem Beitrag schreiben Sie, Deutschland ist weit davon entfernt, eine rationale Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels zu geben. Eine solche Antwort müsste dazu beitragen, die Erderwärmung zu stoppen, ohne den Wohlstand und die soziale Sicherheit der deutschen Bevölkerung zu beschädigen. Paradoxerweise geschieht derzeit genau das Gegenteil. Erläutern Sie uns doch kurz, was sind die großen Fehler der deutschen Klimapolitik? Warum passiert das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen möchten? Und wie sieht Ihr Befreiungsschlag aus, Ihr Vorschlag einer besseren Klimapolitik?
Ja, das ist eine Frage, auf die könnte man jetzt 2 Stunden antworten. Das ist, glaube ich, nicht das, was Sie wollen. Versuchen wir es mal kurz zu fassen. Die deutsche Klimapolitik missachtet einfach sehr viele Dinge, die man beachten sollte. Sie ist relativ kurzschlüssig. Sie sagt ganz einfach, naja, wir müssen CO2 einsparen, kostet es, was es wolle, und dann wird alles gut. Mehr steckt da ja eigentlich nicht hinter. Aber so einfach ist es eben nicht. Man muss erstens mal sehen, das Klimaproblem ist ein globales Problem und wir können es nur global lösen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie sich das Klima entwickelt, dann müssen wir auf die globalen Emissionen schauen und nicht auf die nationalen. Und jetzt kann man sich das die Atmosphäre vorstellen wie so ein großes Bassin, in das man CO2 reinkippen kann, mehr oder weniger. Man kann auch theoretisch wieder welches herausholen. Aber wenn man sich das so vorstellt und das Ganze ist ein weltweites Bassin, dann ist klar, dass Maßnahmen, die an einer Stelle ergriffen werden, wo man beispielsweise die Menge, die das bisher hineingeht, reduziert, an anderen Stellen kompensiert werden können, in denen dort die Emissionen erhöht werden. Genau das passiert auf verschiedene Weise, durch verschiedene Mechanismen. Und wenn man dann immer nur auf sein eigenes Tun und Handeln schaut und sich nur vornimmt, die eigenen Emissionen zu reduzieren und diesen Zusammenhang außer Acht lässt, dann kann es passieren, dass man Anstrengungen unternimmt, die eigene Wirtschaft und damit auch die sozialen Sicherungssysteme und alles, was da dran hängt, in ihrer Leistungsfähigkeit stark reduzieren, also Wohlstand kosten, aber überhaupt keinen Klimaeffekt haben, weil das, was wir hier tun, an anderer Stelle kompensiert wird. Und dann erreicht man genau das Gegenteil, was man will. Man hat keinen Klimaeffekt, denn die globalen Emissionen sinken ja nicht, und das tun sie nicht, wenn man sich die anschaut, die steigen nach wie vor. Aber man hat eine massiv negative Auswirkung auf die lokale auf den lokalen Wohlstand, das heißt auf den Wohlstand in Deutschland. Und das ist genau das, was passiert. Das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich das Ziel sein sollte, nämlich klimapolitisch wirksam sein, den Klimawandel bekämpfen erfolgreich, gleichzeitig aber den Wohlstand bewahren.
Welche Mechanismen sind es, von denen Sie sprechen, die dafür sorgen, dass woanders Emissionen steigen, wenn wir sie bei uns national reduzieren?
Da gibt es verschiedene. Auf europäischer Ebene ist es ganz einfach. Da sieht man, da haben wir den Emissionshandel. Der hat zur Folge, dass lokale Anstrengungen der einzelnen Mitgliedsländer der EU, die in diesem Handel sind, vollkommen redundant sind. Also man muss sich das so vorstellen, der Emissionshandel funktioniert folgendermaßen. Die EU legt fest, wie viel CO2 noch im Emissionshandelssektor emittiert werden darf. Der Emissionshandelssektor, den umfasst, da ist das ganze Energiesystem drin, also der Energiesektor, da wo elektrischer Strom produziert wird, das unterliegt alles dem Emissionshandel. Die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie, die Glashütten und andere große Industrien, die sehr viel Verbrennung brauchen oder Brennstoff brauchen in ihren Produktionen, die sind alle da drin. So, und die EU legt fest, wie viel darf da noch emittiert werden pro Jahr, und man macht das natürlich so, dass die Menge jedes Jahr reduziert wird. Und über diese Menge werden dann sogenannte Emissionsberechtigungen ausgestellt. Und jeder, der im Emissionshandelssektor tätig ist und eine Tonne CO2 emittieren will, der braucht eine solche Berechtigung. Das heißt, durch die Menge der ausgestellten Berechtigungen kann man unmittelbar die Menge der ausgestoßenen CO2-Emissionen regulieren. Und das ist das, was der Emissionshandel macht. Und der Witz an der Sache ist, dass diese Emissionsberechtigungen handelbar sind. Und diese Handelbarkeit führt dazu, dass es zu einer Allokation der Emissionsberechtigungen und der Vermeidungsmaßnahmen kommt, die so aussieht, dass Vermeidung immer da stattfindet, wo es besonders günstig, besonders kostenarm oder ja, zu geringen Kosten möglich ist, und die Emission dort stattfindet, wo Vermeidung sehr teuer wäre. Das ist genau das, was man haben will.
Warum ist das so wichtig, diese Kosteneffizienz von CO2-Vermeidung, dass man dort einspart, wo es am günstigsten möglich ist?
Naja, das kann in jedes schwäbische Haushalt wunderbar beantworten, die berühmte, nicht? Wenn sie einkaufen gehen auf den Markt und sie wollen Kartoffeln kaufen und sie haben 20 Anbieter von Kartoffeln, alle bieten die gleiche Sorte an, es ist völlig egal, wo sie kaufen. Wo kaufen sie dann? Dann kaufen sie dort, wo es am billigsten ist. Warum tun sie das? Weil dann kriegen sie für das Budget, das sie haben, die meisten Kartoffeln. Das ist beim CO2 auch. Wenn Sie dort einsparen, wo die Einsparung besonders günstig ist, maximieren Sie Ihre Einsparung. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie eine bestimmte Menge einsparen wollen und tun das dort, wo die Kosten am niedrigsten sind, dann minimieren Sie Ihre Kosten. Und das ist gut, weil alles, was Sie für CO2-Einsparung ausgeben, steht für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung und bedeutet, dass wir verzichten müssen. Und es gibt viele, viele Dinge, die viel Geld kosten, die wir brauchen. Wir brauchen soziale Sicherung, wir brauchen Renten, wir brauchen Verteidigung, wir brauchen Infrastruktur und so weiter und so weiter. Das heißt, das hat sehr, sehr hohe Kosten, wenn wir nach dem Motto verfahren, naja, wir vermeiden jetzt CO2, aber was das kostet, interessiert uns nicht, denn dann vermeiden wir in aller Regel dort, wo es besonders teuer ist, und müssen auf besonders viele Dinge dadurch verzichten. Mhm. Aber der Punkt ist, das verhindert der Emissionshandel. Der Emissionshandel sorgt dafür, dass tatsächlich dort vermieden wird, wo die Kosten am niedrigsten sind. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben eine Quelle, eine CO2-Quelle, ein Unternehmen. Und da ist es günstig zu vermeiden. Das kann man mit relativ wenig Aufwand machen. Und es gibt eine andere Quelle, bei der ist das sehr aufwendig. Dann liegt es doch einfach nahe, dass die Quelle, bei der es günstig ist zu vermeiden, das auch tut und die Emissionsrechte, die es dann nicht mehr benötigt, an die Quelle verkauft, wo Vermeidung sehr teuer ist. So wandert die Vermeidung dorthin, wo sie günstig ist, und die Emission dorthin, wo sie nur mit hohem Aufwand hätte vermieden werden können. Das ist der Mechanismus. Der ist eigentlich sehr einfach und der funktioniert wunderbar. Der Nachteil, oder was heißt Nachteil, aber ein Effekt dieses ganzen Systems ist, dass nationale Zusatzleistungen redundant werden. Also wenn jetzt ein Land wie Deutschland anfängt, Windkraftanlagen aufzubauen oder Solaranlagen und dadurch CO2 einzusparen bei der Stromproduktion, dann reguliert man über den Emissionshandel hinweg noch ein zweites Mal das gleiche System. Und das ist per se schon mal nicht besonders clever, aber in dem Fall ganz besonders wenig clever, weil wenn wir CO2 einsparen auf diese Art und Weise, reduzieren wir zwar die deutsche CO2-Emission, aber nicht die Anzahl der Emissionsrechte in Deutschland. Und die Anzahl der Emissionsrechte in Europa, Entschuldigung. Die Anzahl der Emissionsrechte in Europa bestimmt aber die Menge der Emissionen. Das heißt, daran ändert sich gar nichts. Sie finden dann irgendwo anders statt, weil die Emissionsrechte bei uns nicht mehr eingesetzt werden, sondern an irgendeiner anderen Stelle in Europa. Das ist so ein Mechanismus, der offensichtlich ist. Man hat alles Mögliche versucht, um das zu verhindern. Aber gelungen ist das letztendlich nicht, weil wir brauchen auch diesen Ausgleichsmechanismus, damit der Emissionshandel überhaupt funktionieren kann.
Das heißt also, wenn die Energiewirtschaft aufgrund des der Emissionszertifikate sagt, es würde sich für uns jetzt lohnen, in erneuerbare Energien zu investieren, weil bei uns die Vermeidungskosten geringer sind als in anderen Sektoren, das wäre in Ordnung. Was wir aber machen, ist, wir subventionieren eine Energiewende, geben also zusätzliche Ressourcen in vermeintlichen Klimaschutz, schützen aber damit gar kein Klima. Denn für die Subventionen wird bei uns CO2 eingespart, das dann zum Beispiel in Polen günstiger zur Verfügung steht für Kohlekraftwerke.
Zum Beispiel, ja. Dadurch, dass wir weniger Emissionsrechte benötigen, sinkt der Preis für Emissionsrechte. Ist ja klar, die Nachfrage geht ja zurück. Und dieser Effekt führt dazu, dass andererorts die Nachfrage zunimmt und dann steigt der Preis auch wieder. Aber es kommt zu einer Verlagerung der Emissionsrechte eben in andere Länder. Und damit ist natürlich nichts gewonnen. Das ist ein Mechanismus, aber das ist noch längst nicht alles. Ich meine, wir haben ja auch Europa als Akteur. Aber auch da gibt es Redundanzen. Wenn Europa weniger Gas, weniger Öl einsetzt und entsprechend weniger nachfragt auf den Weltmärkten, dann bedeutet das keineswegs, dass insgesamt auch weniger angeboten wird. Und diese Angebotsmenge, die kommt auf den Markt. Und wenn wir jetzt weniger nachfragen, ja gut, dann sinkt der Preis und dann können andere mehr nachfragen. Das heißt, was wir beobachten, ist, dass die Weltmärkte für fossile Brennstoffe, also insbesondere der Ölmarkt, die sind geräumt. Da bleiben nicht etwa Angebotsmengen übrig. Und wenn der geräumt ist, dieser Markt, dann ändert das natürlich auch nichts an den Mengen, die dort gehandelt werden. Und wenn Sie sich einmal die Welt-CO2-Emissionen und die Weltproduktion von Öl anschauen, dann sehen Sie, das läuft ziemlich parallel. Das heißt, wenn wir Öl einsparen in Europa, wird das in anderen Regionen der Erde umso mehr verbrannt. Mhm. Das ist auch ein Kompensationsvorgang, der dazu führt, dass lokale Maßnahmen einfach wirkungslos bleiben. Und das Ergebnis ist dann eben eine global weiter steigende CO2-Belastung, der CO2-Emissionen bei lokalen CO2-Einsparungen in Europa und in Deutschland. Das ist nicht sehr vernünftig. Das nützt dem Klima nicht.
Das erste Problem, das Sie beschrieben haben, also die Verlagerung innerhalb des europäischen Emissionssystems, das ließe sich einfach dadurch verhindern, dass man auf nationale Maßnahmen verzichtet und Klimapolitik letztlich alleine dem Instrument des Emissionshandels überlässt, oder? Also keine Subventionen mehr für Energiewende, keine Subventionen mehr für E-Autos, keine kleinteilige Förderung für dies, Verbot für das, sondern einfach, wir haben den ETS und der sorgt dafür, dass dort CO2 eingespart wird, wo es jeweils am günstigsten ist und dass der Pfad eingehalten wird, den man sich vornimmt, europaweit.
Ja, das ist einer der Grundgedanken, die dem Befreiungsschlag zugrunde liegen. Der Befreiungsschlag ist deswegen ein Befreiungsschlag, das Wort trifft es wirklich, weil wir sagen, okay, wenn wir auf diese ganze nationale Klimapolitik verzichten, weil die brauchen wir wirklich nicht, die nützt nichts und weil sie nichts nützt, brauchen wir sie auch nicht. Wir können sehr einfach die Klimapolitik an die EU delegieren. Die soll das machen mit einem umfassenden Emissionshandel. Das bedeutet dann nicht, das wird immer übersehen. Das bedeutet dann natürlich nicht, dass wir in Deutschland nicht weiter CO2 einsparen. Aber die Frage, wo und wie machen wir das, die wird völlig anders gelöst. Denn dann gibt es einen Emissionshandel, der einen CO2-Preis produziert. Und das hat natürlich auch für Deutschland zur Folge, dass jeder, der CO2 emittiert, diesen Preis bezahlen muss. Und dann sich überlegt, okay, was ist günstiger, diese CO2-Emission einfach nicht tätigen, sie vermeiden oder den Preis bezahlen. Das heißt, das läuft dann sogar nicht nur auf der Ebene der Unternehmen ab, dort auch, aber auch auf der Ebene der Konsumenten. Ja, wenn wir einen CO2-Preis haben und ich vor der Frage stehe, welche Heizung baue ich in mein Haus ein, dann berücksichtige ich natürlich den Preis, den ich bezahlen muss für die Emission von CO2. So völlig klar. Und wenn es sich dann lohnt, für mich eine Wärmepumpe einzubauen, oder Geothermie zu machen oder etwas Ähnliches, dann werde ich das tun. Ganz allein aus meinem ganz eigenen Interesse heraus. Und das führt dazu, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, um CO2 einzusparen, dezentral getroffen werden, über Märkte geregelt wird und effizient ausfallen. Ich werde nur dann CO2 einsparen, wenn die Kosten dafür geringer sind als die Preise, die ich sonst für die CO2-Emissionen bezahlen müsste. Das heißt, wir hören nicht auf, CO2-Vermeidung zu betreiben oder Klimapolitik zu betreiben. Wir überlassen nur die Frage, wie und wo machen wir das, dem Markt. Und Märkte sind nun einmal viel, viel bessere Instrumente, um gute Lösungen zu finden, als staatliche Planung. Ich meine, wer das nicht verstanden hat, dem sei anempfohlen, sich in die Geschichte der letzten 100 Jahre zu vertiefen und sich die 40 völlig erfolglosen Experimente mit sozialistischer Planwirtschaft nochmal anzugucken und dagegen zu halten, was Marktsysteme erreicht haben, der weiß, dass das Marktsysteme einfach unschlagbar sind, wenn es darum geht, Dinge, Güter effizient zu allozieren, technischen Fortschritt zu erzielen, Lösungen zu finden für alle möglichen Probleme und so weiter. Der Markt ist ein extrem effizient funktionierendes Trüffelschwein, das sich nach Lösungen umschaut und diese Lösung findet, auch dann, wenn sie nicht offensichtlich sind und unter der Erdoberfläche vielleicht verborgen sind. Das können Märkte unglaublich gut und das sollten wir nutzen für die Klimapolitik.
Politiker glauben das ja auch manchmal gut zu können, die halten sich auch manchmal für solche Trüffelschweine. Hayek hat das Anmaßung von Wissen genannt, der einzelne Politiker, der nicht über die Daten des Marktes verfügt, der aber auch gar nicht über die fachliche Kompetenz verfügt, Dinge entscheiden zu können, welche Technologie in Zukunft sich durchsetzt, welche die effizienteste ist. Die sagen, das ist der Weg, das fördern wir künftig, das andere ist schlecht, das verbieten wir. Und so kommt dann das zustande, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Also ein Staat, der sich immer stärker einmischt in Marktprozesse, der Technologien vorgibt und letztlich aber scheitert mit seinen Versuchen.
Auf der ganzen Linie, weil, wie gesagt, das haben wir ja schon geklärt, CO2 eingespart wird dadurch nicht. Das ist redundant innerhalb Europas sowieso, aber selbst wenn Europa alleine das macht, funktioniert das nicht. Und der Wohlstandsverlust ist immens. Es geht gar nicht darum, dass der Staat nicht das technologische Wissen hat oder so, sondern es geht darum, dass das Wissen, was man braucht, um zu entscheiden, welche Art der CO2-Vermeidung ist eigentlich die effiziente, dezentral verteilt ist. Das ist das, was Hayek gemeint hat, wenn er von der Anmaßung des Wissens sprach. Die Informationen, die ich benötige, um zu entscheiden, wer soll was konsumieren, wer soll sein Leben wie gestalten, diese Informationen liegen bei den einzelnen Akteuren, also bei den Konsumenten. Und woran wir gut tun, ist, dass wir versuchen, ein System zu schaffen, bei dem die Akteure, die über den Einsatz knapper Ressourcen entscheiden, die Konsumenten, die Unternehmen, einen Anreiz haben, tatsächlich die Kosten, die tatsächlich entstehen, zu berücksichtigen und die Erträge, die tatsächlich entstehen, zu berücksichtigen. Genau das macht so einen Emissionshandel. Also der erste Teil des Befragungsfrages ist, lasst uns aufhören, diese wirkungslose, aber extrem wohlfahrtszerstörende nationale Klimapolitik zu betreiben. Wenn wir das tun und das Ganze an die EU verlagern mit einem entsprechenden Emissionshandel, müssen wir zwar einen CO2-Preis zahlen, aber wir können diese ganzen Regulierungen, die ganzen Vorschriften, die ganzen Steuern, Abgaben, Verbote und so weiter, die wir haben und die uns erdrücken, die können wir weglassen. Das kann so weit gehen, dass es nicht mehr notwendig ist, den Leuten vorzuschreiben, wie sie ihr Haus zu bauen haben, wenn sie ein neues Haus bauen. Also wie das gedämmt werden muss, wie die Fenster aussehen müssen. Sie können, man kann sagen, okay, selbst wenn die eine Einfachverglasung einbauen, was kein Mensch mehr tun wird heutzutage, aber nehmen wir an, jemand kommt auf die, das zu machen, ja, dann soll er doch, dann muss er entsprechend mehr für Heizen ausgeben und mehr fürs CO2 bezahlen, das er dabei unter Umständen einsetzt. Das ist dann seine Entscheidung. Aber wir haben, dadurch, dass wir diesen ganzen Ballast weggeschmissen haben, erst einmal ganz viel Spielraum gewonnen, ganz viel Freiheit gewonnen, ganz viele Ressourcen eingespart. Wir geben ja unglaublich viel Geld aus, um nutzlose Klimapolitik zu betreiben. Dieses Geld, was wir da ausgeben, es geht ja in die Hunderte von Milliarden, stünde plötzlich zur Verfügung für so sinnvolle Dinge wie der Ausbau des Bildungssystems, die Verbesserung der Gesundheitssysteme, die Sicherung der Renten, die Sicherung unserer Verteidigung, die ja auch elementar geworden ist. Alles das wäre möglich. Es wäre wirklich ein Befreiungsschlag. Es enthebt uns nicht davon, zu bezahlen, nämlich den CO2-Preis. Und der kann durchaus höher sein, als er jetzt ist. Aber wir gewinnen so viel, dass uns das wirklich einen relativ geringen Schaden zufügt. Man kann sich das mal folgendermaßen überlegen. Wenn man sich vorstellt, wie viel CO2 emittieren eigentlich die Menschen auf dieser Erde pro Kopf, dann liegt man so bei 4,8 Tonnen, glaube ich, über alle gerechnet. So, und jetzt stellen wir uns vor, wir hätten einen globalen Emissionshandel. Und jeder Mensch auf dieser Erde wird mit Emissionsrechten ausgestattet, und zwar jeder kriegt die gleichen. Das heißt, jeder kriegt ein Emissionsrecht von 4,8 irgendwas Tonnen. In Deutschland emittieren die Menschen jetzt noch so 7,2 Tonnen pro Jahr. Dann würde das bedeuten, dass Deutschland insgesamt Emissionsrechte aus Ländern einkaufen muss, die mehr Rechte bekommen, als sie emittieren. Ich habe das mal ausgerechnet. Das würde uns Status jetzt bei einem CO2-Preis von 80 Euro pro Tonne etwa 14 Milliarden kosten. 14 Milliarden.
Ein Bruchteil dessen, was wir momentan ausgeben für nutzlose klimapolitische Maßnahmen.
Ja. Und wir hätten ein System, bei dem man dann weltweit CO2 einsparen kann, da wo es am günstigsten ist. Wir hätten ein System, bei dem die bevölkerungsreichen, aber in der Regel armen Länder des Südens bevorzugt würden. Ja. Indien würde bei diesem Rechenbeispiel ungefähr pro Jahr 260 Milliarden Euro verdienen durch den Verkauf von Emissionsrechten, die Indien bekommt, aber erstmal nicht braucht, weil die haben nur eine Pro-Kopf-Emission von 2,6 Tonnen. Das heißt, die Hälfte aller Emissionsrechte, die sie bekommen, bräuchten sie aktuell nicht, könnten sie veräußern und würde auch vom Norden gekauft, denn der braucht die. Und sie könnten mit diesem Geld ihre Entwicklung, ihre ökonomische Entwicklung vorantreiben und am Ende die Produkte kaufen, die wir im Norden entwickeln, und zwar wirklich so, dass man damit CO2 einsparen kann. Also man könnte eine wunderbare Entwicklungspolitik mit einer gelingenden, effizienten, globalen Klimapolitik kombinieren. Das ist auch ein Bestandteil unseres Befreiungsschlages, dieser Vorschlag.
Damit sind wir jetzt im Grunde genommen auch schon bei dem zweiten Mechanismus, warum CO2-Emissionen nicht eingespart, sondern verlagert werden. Nämlich wir sparen in Europa Emissionen ein, also in den Sektoren, die im Emissionshandel integriert sind. Da haben wir in den letzten 20 Jahren ja die Emissionen um 50% gesenkt, also ein dramatischer Erfolg dieses Instrument des Emissionshandels. Gleichzeitig steigen aber Emissionen in anderen Teilen der Welt. Was ist da der Mechanismus und welche Lösungsansätze gibt es? Sie haben es ja jetzt schon skizziert, um das zu verhindern.
Naja, man müsste den Emissionshandel eben erweitern auf andere Länder und insbesondere natürlich um die Länder, die besonders hohe Emissionsmengen haben. Das sind die berüchtigten vier Länder, zuallererst natürlich China, dann die USA, dann Indien und Russland. Das sind die vier Hauptemittenten. Nun kann man sich überlegen, sagen viele, naja, die kriegen wir doch nie in einem Emissionshandel. Ich bin da nicht so pessimistisch. Natürlich ist es im Moment schwierig, mit Russland überhaupt über irgendwas zu verhandeln. Und mit den USA auch. Gut, das ist so.
Die USA sind aber ja jetzt gerade dabei, zum zweiten Mal aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Trump ist in seiner ersten Amtszeit ausgestiegen, Biden ist wieder eingestiegen, jetzt wollen sie wieder aussteigen.
Ja, ist natürlich schwierig, eine schwierige Situation. Meine Hoffnung ist, dass sowohl Herr Trump als auch Herr Putin schon fortgeschrittenen Alters sind. Die werden auch nicht ewig leben. Es wird Änderungen geben. Und wir sollten jetzt nicht die gegenwärtige Situation einfach fortschreiben und sagen, das wird eben immer so bleiben. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist und glaube daran, dass die Welt auch zurückfindet zu mehr Vernunft. Und Vernunft gebietet es, den Klimawandel zu bekämpfen, weil wenn wir das nicht tun, das trifft die Chinesen und die Inder wahrscheinlich härter als uns Europäer. Gerade die Inder, die haben große Probleme, schon jetzt. Aber auch in China gibt es massive Klimaschäden. Und es ist es kommt nicht von ungefähr, dass China durchaus ambitionierte Klimapolitik macht, die auch teuer ist. Und wenn wir mal bei dem Modell bleiben, was ich eben skizziert habe, dann würde China ungefähr 350 Milliarden ausgeben müssen für Emissionsrechte, weil die Chinesen emittieren pro Kopf doch inzwischen deutlich mehr als wir, über 9 Tonnen. Und das würde natürlich teuer für China. Aber das, was sie jetzt schon tun, ist auch nicht gerade billig. Und es ist ein Riesenland mit einer unglaublichen ökonomischen Leistungsfähigkeit. Also das wäre zu stemmen. Und man kann, glaube ich, mit Chinesen sehr vernünftig darüber reden, was eine vernünftige globale Klimapolitik ist. Ob man das mit Herrn Trump kann, da habe ich so meine Bedenken. Und Herr Putin hat im Moment andere Prioritäten als Klimapolitik, auch klar. Der will ganz viel Rohstoffe aus seinem Land verkaufen, um damit Drohnen und Panzer zu kaufen. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung für eine gelingende Verhandlung über einen globalen Emissionshandel. Das ist so. Aber davon dürfen wir uns jetzt nicht abschrecken lassen, sondern wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wenn in den großen Ländern wenigstens ein Hauch Vernunft wieder einzieht, dass wir dann Optionen auf dem Tisch haben, wo wir sagen können, okay, das wäre ein Weg für uns alle, von dem wir alle profitieren. Und das fehlt mir in der ganzen Diskussion, wie überhaupt die Frage der Alternativen zu dem, was wir im Moment betreiben, sowohl national als auch in der EU, als auch global, völlig da niederliegt. Es gibt diese Diskussion eigentlich gar nicht. Und das würde ich gerne an der Stelle nochmal klar machen, dass das eigentlich auch der Hauptgrund oder die Hauptantriebsfeder für das ist, was wir im Expertenrat tun. Wenn wir uns die Situation, die wir im Moment haben, mal vor Augen führen. Wir haben das Klimaschutzgesetz, wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Beides basiert auf einem Budgetansatz, der davon ausgeht, dass für die Frist von 2020 bis 2050 Deutschland noch ein Restbudget von 6,7 Gigatonnen CO2 hat. Dieses Budget wird nach aller Voraussicht Anfang der 30er Jahre erschöpft sein. Das heißt, so ab 32 stehen wir vor der Alternative, entweder gegen dieses Verfassungsurteil und gegen das Klimaschutzgesetz zu verstoßen oder beides zu revidieren oder aber alle Maschinen, die dann noch fossil laufen, das werden erheblich viele, sehr viele sein, abzuschalten. Letzteres wäre gleichzeitig verbunden mit dem Abschalten unseres sozialen Sicherungssystems, mit dem Abschalten unseres Wohlstandes. Es würde ein einziges Chaos entstehen. Das wird so nicht kommen. Das heißt, es wird Änderungen geben, und zwar vorher. Schließlich haben wir immer wieder Wahlen. Und die Menschen werden irgendwann erkennen, worauf das hinausläuft, was da passiert. Und dann wird es Veränderungen geben. Die Frage ist nicht, ob es Veränderungen gibt, sondern wie sehen die aus? Wie läuft das ab? Und die Gefahr besteht, dass das Ganze in einem sehr, sagen wir mal, chaotischen Prozess abläuft, an dessen Ende etwas steht, was wir gar nicht so genau prognostizieren können, aber von dem wir sagen können, es wird nichts Gutes sein. Vermutlich nichts Gutes. Das Ergebnis dieses, dieses Prozesses der Veränderung, der dann kommt, kann extrem ausfallen, was wir alle nicht wollen.
Dass die Bevölkerung mitgeht, dass wir unseren Wohlstand hier komplett opfern, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, das soziale Sicherungsnetz verlieren, unsere Bildung, unser Gesundheitswesen nicht mehr finanzieren können. Das wird ja nicht passieren, das wird die Bevölkerung nicht akzeptieren.
Das wird nicht passieren und deswegen wird es Veränderungen geben. Aber wie laufen die ab? Und das hängt unter anderem davon ab, ob es Alternativen gibt. Und was wir gemacht haben im Expertenrat ist, wir haben eine aufgezeigt. Wir haben eine aufgezeigt, mit der man gelingende Klimapolitik machen kann und gleichzeitig aber den Wohlstand erhält. Das war unsere Absicht, solch eine Alternative aufzuzeigen, in aller Klarheit. Und wir denken, dass es notwendig ist, das zu tun. Und wir denken, dass es notwendig ist, damit endlich anzufangen, solche Alternativen zu diskutieren, offen zu diskutieren. Und nicht zu diskreditieren und zu sagen, wenn er das macht, dann geht die Welt unter. Wir müssen bis 45 klimaneutral sein, sonst sterben wir alle den Hitzetod. Ja, das ist ja diese restlichen Totschlagargumente, die da benutzt werden, um diese Diskussion zu verhindern. Aber genau dadurch, dass wir sie verhindern und einfach in diese Situation hineinlaufen, machen wir die Dinge noch viel, viel schlimmer.
Dann reden wir doch mal über diese Klimaziele. Also 2045 haben wir jetzt in Deutschland für uns festgelegt, 5 Jahre früher als der Rest der EU. Wir haben vorher von Ihnen ja gehört, bringt dem Klima eigentlich gar nichts, weil alles, was wir in Deutschland unter Inkaufnahme hoher volkswirtschaftlicher Kosten früher einsparen, steht in anderen Ländern dann durch CO2-Zertifikate zusätzlich zur Verfügung. Das heißt, woanders wird dann halt länger Kohle verbrannt. Wir haben jetzt einzelne Bundesländer, Hamburg zum Beispiel, die durch einen Volksentscheid noch früher klimaneutral werden wollen, 2040. Bayern hat das vor einigen Jahren auch beschlossen. Da gibt es inzwischen Gott sei Dank ein Umdenken. Wie sinnvoll ist denn dieses auf Nationalstaatsebene und sogar noch auf Bundesländerebene eigene Klimaziele formulieren?
Ja, überhaupt nicht. Das bringt null und gar nichts. Das bringt nur große Probleme. Und die sind ja jetzt schon absehbar. Also in Hamburg ist ja jetzt schon vieles passiert, was andeutet, was passieren würde, wenn man da bei diesem Beschluss bleibt. Ich meine, der ist von 23% der Bevölkerung getroffen worden. Ne? Das war die Anzahl derer, die zugestimmt haben. Ich denke, das wird auch wieder revidiert werden, weil klar wird, dann wird Hamburg an Bedeutung massiv verlieren, an Wohlstand massiv verlieren. Es wird ein Exodus aus dieser Stadt geben. Ohne dass es irgendeinen Effekt hätte, weil ob Hamburg klimaneutral ist oder nicht, interessiert das Klima sowieso nicht. Aber es ist völlig klar, dass die CO2-Emissionen, die dann da unterbleiben, woanders stattfinden werden. Also was soll das Ganze? Wenn man wirklich Klimapolitik machen will, wenn man wirklich vorhat, Klimapolitik zu betreiben, wenn man wirklich den Klimawandel bekämpfen will, dann muss man 2 Dinge tun. Man muss Instrumente benutzen, die kosteneffizient sind, die also keine Ressourcen verschwenden bei diesem Kampf. Das kann man sich nämlich nicht leisten. Und man muss global vorgehen. Das sind die beiden Dinge, die man machen muss. Und beides findet in Hamburg nicht statt. Es wird nicht effizient funktionieren und es hat auf die globale Emission 0 Einfluss. Also was soll das Ganze? Das ist keine Klimapolitik, das ist Schildbürgerstreich, der dem Klima nicht nützt, sondern eher schadet, weil wir Ressourcen verschleudern, die wir sonst hätten wirklich auch einsetzen können, um einen globalen CO2-Handel zum Beispiel zu finanzieren. Und wir zerstören unsere eigene und eigenen Wohlstand damit. Was soll das? Das ist wirklich albern, was wir da betreiben.
Also das deutsche Ziel 2045 ist Quatsch, das Hamburger Ziel 2040 ist noch mehr Quatsch. Darüber, glaube ich, sind sich die Vernünftigeren im Land ja auch einig. Jetzt aber mal eine ketzerische Frage. Wie realistisch ist denn das europäische Ziel? Werden wir 2050
klimaneutral? Das ist genauso wenig realistisch. Sie müssen sich einfach mal klar machen, dass wir zurzeit in Deutschland dem Land, das die stärksten CO2-Reduktionen weltweit herbeigeführt hat und das wahrscheinlich Weltmeister im Angstmachen ist, wenn es um Klimawandel geht, wir immer noch jetzt, Stand heute, etwa 3/4 unserer Energie fossil decken. 3/4. Ja, wir tun immer so, als wenn die Einspeisung erneuerbaren Stroms mittlerweile so hoch ist, dass das alles in Deutschland schon gerettet sei. Nein, das ist nicht so. Wir haben noch 3/4 unserer Energie, decken wir noch fossil. Und niemand kann mir erklären, wie man das bis 2040, 45 oder 50 auf Null bringen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir haben zurzeit nicht die Technologien und auch nicht die ökonomischen Möglichkeiten, diese Ziele zu realisieren. Also sollten wir die weglassen, wir sollten die aufgeben.
Also das heißt, Sie sind gegen, das heißt, Sie stellen das Ziel netto null in Frage bis 2050. Also entweder ja. Einsparen auf null oder wenn man sagt, es gibt dann Bereiche, da kann man die Emissionen nicht vermeiden, dann muss es halt durch Carbon Capture and Storage oder durch andere Mechanismen gebunden werden. Aber Sie sagen, Sie stellen das in Frage, netto null 2050, glauben Sie nicht dran?
Da glaube ich nicht dran, dass das realistisch ist, dass das funktionieren wird. Mhm. Ich hoffe, dass ich das noch erlebe und würde auch die eine oder andere Wette gerne darauf abschließen. Aber der Punkt ist ja, selbst wenn wir das hier in Deutschland schaffen würden, ja, hätte es doch keinen Effekt global. Wir müssen endlich dahin kommen, dass wir die beiden Dinge, die ich genannt habe, ernst nehmen. Kosteneffizienz und globales Handeln. Wir müssen unsere Strategie komplett überdenken. Und wir werden uns auch wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass wir Klimawandel haben, dass ein Klimawandel stattfindet, dass Erwärmung stattfindet, weil es nicht aufhaltbar ist mit den Mitteln, die uns gegeben sind, jedenfalls nicht zu Kosten, die wir wirklich bereit sein werden zu tragen. Und dann müssen wir uns an diese veränderten Klimabedingungen anpassen. Das geht. Wir gehen da nicht unter. Also diese Idee, wir verbrennen dann oder sowas, ist wirklich, was kann man vielleicht in Hollywood umsetzen und sinnvoll verwenden, aber für unsere Diskussion ist es einfach keine gute Idee, davon auszugehen. Ich empfehle jedem, sich den letzten Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarates, anzuschauen. Meinetwegen auch nur die Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Da steht alles Wichtige drin. Und da kann man nachlesen und sich anschauen, welche Szenarien das der IPCC gerechnet hat hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen CO2-Emissionen globaler und Erwärmung. Und dann sieht man, dass eine Klimaneutralität 2040, 45 oder 50 nicht notwendig ist, um die Erwärmung in einem Rahmen zu halten, der beherrschbar ist.
Interessant, das sagt der IPCC.
Ja, wenn man die Grafiken richtig liest, sieht man das daraus. Und das liegt daran, dass es im letzten IPCC-Bericht eine Korrektur der Klimamodelle gegeben hat, die darauf hinausläuft, dass ein Overheating, das in den Modellen bis dahin vorhanden war, revidiert worden ist. Das hat dazu geführt, dass die Erwärmungen geringer angenommen werden als vorher. Das ist in Deutschland mal wieder nicht so richtig zur Kenntnis genommen worden, ist aber so. Und wenn Sie sich die entsprechenden Grafiken anschauen, die Daten sich anschauen, dann sieht man das da drin auch. Das heißt, diese Idee, wenn wir bis 2050 nicht klimaneutral sind, dann verbrennen wir alle, die ist falsch, die stimmt nicht. Die ist jedenfalls nicht naturwissenschaftlich, meteorologisch, klimawissenschaftlich abgedeckt. Und von daher sollten wir uns daran gewöhnen und sollten uns darauf konzentrieren, dass wir natürlich versuchen müssen, die globalen Emissionen zu reduzieren. Das geht nicht durch Alleingänge einzelner Länder oder Ländergruppen. Das geht nur durch globale Instrumente. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, unsere Mittel effizient einzusetzen, sodass noch genug übrig ist, um die notwendigen Anpassungsinvestitionen durchzuführen. Ja, auch das ist ein Punkt, den wir sträflich vernachlässigen. Es ist ja in Deutschland fast verboten, darüber zu diskutieren, dass man sich an den Klimawandel anpassen muss. Wird dann sofort gesagt, ja, wenn man über Anpassung redet, dann hört man auf, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber man muss, das ist gebietet die Vernunft natürlich, antizipieren, dass es wärmer wird und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ja, besseres Wassermanagement, ein besseres Küstenmanagement und so weiter und so weiter. Also da gibt es ja genug zu tun. Man kann aber auch entsprechend Dinge tun, die dann das Leben nach wie vor auch in einem wärmeren Deutschland, einem wärmeren Europa erträglich machen.
Sie haben aber ja schon gesagt, Sie wollen global Emissionen reduzieren. Sie halten den europäischen Emissionshandel für ein sehr sinnvolles Instrument, den Sie auch gerne international ausweiten würden. Auf welches Ziel der CO2-Minderung soll der denn dann hinsteuern, wenn er nicht dorthin steuern soll, dass wir 2050 bei Null liegen? Denn das würde ja bedeuten, die Emissionsrechte, die ausgegeben würden, sinken auch bis 2050 auf Null. Das halten Sie ja für nicht realistisch, weil Sie sagen, da fehlt uns die Technologie für, beziehungsweise es würde solche wirtschaftliche Verwerfungen mit sich bringen, dass man sagen, dann ist es vielleicht irgendwie 0,01 Grad kühler und dafür sind wir aber alle pleite und damit ist ja auch niemandem gedient.
Ja, ich bin nicht in der Lage und auch nicht gewillt, jetzt irgendeine Zahl zu nennen. Das ist auch nicht notwendig. Wir sollten die CO2-Emissionen so stark absenken, wie es vertretbar ist und wie es möglich ist. Und das hängt, wie weit das möglich ist, das hängt einerseits von den Instrumenten ab, die man einsetzt. Also hat man einen Emissionshandel, ja oder nein? Und es hängt ganz entscheidend von der Technologie ab, über die wir verfügen können. Und diese Technologie, die ist endogen. Das heißt, die fällt nicht vom Himmel, sondern die hängt davon ab, was wir bereit sind, in die Entwicklung, in die technologische Entwicklung zu investieren. Und da tun wir viel zu wenig. Wir investieren in Windräder, mein Gott. Ohne dass wir dabei CO2 einsparen. Stellen Sie sich vor, wir hätten die 500 Milliarden, die wir in die erneuerbaren Energien in Deutschland gesteckt hätten, in die Forschung gesteckt, auf der Suche nach Energieerzeugungsformen, die CO2-frei oder mit wenig CO2-Emissionen auskommen und bezahlbar sind. Ich glaube, wir wären heute hätten eine ganz andere Situation, weil wir bessere Technologien schon jetzt zur Verfügung hätten. Aber wir tun ja nach wie vor nicht viel dafür. Ja. Die Grundlagenforschung, ja, wir haben die Forschung beispielsweise an der Kerntechnologie in Deutschland komplett aufgegeben. Warum? Das ist eine CO2-freie Form der Energieerzeugung. Natürlich haben wir dabei noch Probleme zu lösen, aber die lösen wir doch nicht, indem wir sie ignorieren, sondern indem wir intensiv daran forschen.
Zum Thema Kernkraft, das Sie gerade angesprochen haben, kann ich sehr die 14. Folge unseres Podcasts empfehlen. Ich hatte Anna-Veronika Wendland zu Gast, die ja auch im Expertenrat von R21 sitzt. Da habe ich mich sehr intensiv über dieses Thema unterhalten. Lieber Professor Weimann, zum Abschluss unseres Gesprächs, also ich nehme mit, Klimapolitik global denken statt national, auf Emissionshandel setzen und marktwirtschaftliche Instrumente statt auf Mikrosteuerung, realistische Klimaziele statt auf Teufel komm raus 100% erreichen wollen. Wie ist Ihre Hoffnung, dass dieser Ansatz durchdringt, dass Sie mit dem, was Sie jetzt entwickeln, was Sie hier skizzieren, das Gehör der Politik finden, dass wir in, sagen wir, 5 Jahren in Deutschland, Europa und der Welt eine rationalere Klimapolitik haben, so wie Sie sie sich vorstellen? Wie groß ist Ihr Optimismus?
Also ich glaube sehr an die normative Kraft des Faktischen. Und die normative Kraft des Faktischen beginnt bei uns schon sehr kräftig zu wirken. Und das wird zu Veränderungen führen. Das ist völlig klar. Wie gesagt, es kommt darauf an, zu welchen Veränderungen und wie die ablaufen. Und das, was wir im Expertenrat versuchen, ist einfach da einen Beitrag zu leisten, dass der Politik und dann auch irgendwann mal der Öffentlichkeit klar wird, hoppla, die Klimapolitik, die wir im Moment betreiben, die ist ja nicht alternativlos. Da gibt's ja andere Optionen. Die sind ja vielleicht sogar viel besser. Lass uns darüber doch mal diskutieren, darüber noch mal nachdenken. Wenn das passiert, haben wir eine Chance. Und wenn sich dann die Weltpolitik ein bisschen beruhigt und wir vielleicht Veränderungen in Amerika erleben, die die USA wieder zu einem verlässlichen Partner machen, dann könnten wir vielleicht doch vorankommen. Weil der Druck wird immer stärker werden. Der Druck der Klimasituation und der ökonomische Druck. Und wird uns zum Handeln zwingen. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für die USA, das gilt auch für China, Indien und irgendwann wahrscheinlich auch für Russland.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und auch für Ihre Arbeit im Klimaexpertenrat und drücke die Daumen, dass lieber früher als später die Politik auch auf Sie hört. Danke Ihnen, Herr Professor Heumann.
Ich danke Ihnen, lieber Hagen, für das wirklich sehr gute Gespräch.
Und das war die 18. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, Ihr Martin Hagen.